Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, ich habe noch mal eine ganze Menge so mentale Arbeit gemacht, bin das Rennen noch mal durchgegangen. Auch wissenschaftlich haben wir es ausgewertet. Heute Morgen hatte ich eine schlechte Wende und habe leider zu wenig Geschwindigkeit mit auf die zweite Bahn genommen. Deshalb waren meine zweiten 50 schlechter als sonst. Das habe ich heute Nachmittag besser gemacht, aber es hat leider nicht gereicht.
Sie haben sinngemäß gesagt, wenn ich das nicht ins Finale schaffe, dann gehöre ich auch nicht mehr zur Weltspitze. Woran liegt es?
Naja, ich denke mal, dass ich auch nicht jünger werde. Ich bin fast 29. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so eine alte Olympiasiegerin über 100 Meter Kroll gegeben hat. Ich glaube, das ist schon ewig her. Vielleicht ist meine Zeit einfach vorbei, was die 100 Meter betrifft, aber die 50 habe ich noch vor mir und darauf freue ich mich jetzt.
Die Schwimmerin Britta Steffen aus Schwedt am olympischen Beckenrand befragt im ZDF. Das war noch ein Statement der gehaltvollen Art. Viele Sportler können oder wollen gar nicht 2 Minuten nach dem Wettkampf Analytisches von sich geben. Hier gerät Journalismus an Grenzen. Auch die Technik geriet in dieser Woche bei Olympia an die Belastungsgrenze und stockte bei den Internetstreams. Dazu gleich mehr. Außerdem Kabel Deutschland will gegen ARD und ZDF klagen. Boulevard der Dämmerung, Bildbums und andere Boulevardblätter verlieren viel stärker Auflage als andere Zeitungen und jetzt auch von Verlegerseite Nachbesserung erwünscht beim Entwurf eines Leistungsschutzgesetzes. Und das alles in der Ausgabe vom 4. August 2012 im Medienmagazin auf Radio 1 und natürlich wie immer
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen
Kraft. Die Olympischen Spiele haben Sie bisher noch nie so gesehen. Sie klicken ganz nach Geschmack die Sportarten an, die Sie am liebsten sehen und stellen sich Ihr Programm selbst zusammen. Alle Wettbewerbe synchron. Während Sie eine Disziplin gucken, verpassen Sie nichts von den anderen, denn Sie sind bestens informiert mit dem Ticker. Bei jedem Highlight sind Sie dabei, egal wann Sie eingeschaltet haben, Sie spulen einfach zurück. Und wenn Sie die Sportdaten einblenden, sehen Sie, welcher Spieler gerade am Start ist und wo er in der Tabelle steht. Sind Sie mal unterwegs, haben Sie auch auf dem Handy Olympia immer dabei. Videos aus allen Sportarten mit Rückblicken und Zusammenfassungen, die Sie auch per E-Mail und über soziale Netzwerke mit Ihren Freunden teilen können.
Seit einer Woche läuft Olympia unter Volllast im Internet als Stream bei ARD und ZDF. Ich nehme mal nicht an, dass erst das Interview mit dem ARD-Verantwortlichen Thomas Lurweg letzte Woche hier im Medienmagazin den entscheidenden Auslöser gab, sich für dieses spezielle Angebot von 6 alternativen parallelen Übertragungen aus Großbritannien auf sein Smartphone oder Tablet oder sonst wie PC bis zum Hybridfernseher via HBBTV zu holen. Fakt ist aber, es gab in dieser Woche offenbar mehr Interessenten als die Leitungen her. Per Twitter konnte man aus autorisierter ZDF-Quelle lesen: Jetzt gehen wir mal alle aus dem Stream, bitte, haben Lastprobleme, arbeiten an der Lösung, sorry. Am Telefon begrüße ich jetzt die Redaktionsleiterin ZDF.de und stellvertretende Hauptredaktionsleiterin Neue Medien des Zweiten Deutschen Fernsehens, Karin Müller. Sie haben tatsächlich dran gearbeitet und jetzt läuft's alles wieder?
Ja, wir haben sehr intensiv gearbeitet mit unserer technischen Abteilung und haben auch Serverkapazitäten sehr kurzfristig erweitern können, haben die Systeme eben auch entlastet mit internen Umprogrammierungen und konnten da sehr kurzfristig reagieren.
Hatten Sie zu knapp kalkuliert?
Nein, das sicherlich nicht. Wir hofften ja, dass Olympia sehr erfolgreich wird von den Abrufzahlen, aber solche Peaks und Spitzen, wenn Entscheidungen im Fechten anstehen, sehr dramatische Entscheidungen auch, da ist das Zuschauerinteresse einfach sehr, sehr hoch und es gab sehr viele Zugriffe in einer speziellen Situation und dann mussten wir einfach schauen, dass wir das einfach nachjustieren. Wir hatten schon gehofft, dass es erfolgreich läuft und das tut es im Moment und manchmal ist es dann so, dass man dann leider in die Knie gehen muss, aber wir haben sehr intensiv gearbeitet und die Systeme laufen auch jetzt sehr, sehr stabil und sauber.
Können Sie Zahlen nennen, damit man sich mal so vorstellen kann, mit welchen Größenordnungen Sie zu tun haben?
Ja, das sind die ersten Zahlen, die wir so haben. Da war zum Beispiel die höchste Nutzung am vergangenen Samstag mit 2,7 Millionen Sichtungen aus unserer Mediathek heraus, die wir ausgespielt haben. Und auch der 1. August mit dem Erfolg des Deutschlandachters im Rudern hat mit ca. 2,63 Millionen Sichtungen aus der Mediathek doch sehr, sehr erfolgreiche Zahlen hervorgebracht.
Womit haben Sie es normalerweise zu tun?
Also die Zahlen sind normalerweise deutlich niedriger natürlich. Das sind so Spitzen, in denen wir die Tageswerte natürlich deutlich verbessert haben.
Kann man sagen, dass die Strategie aufgegangen ist, nicht mehr auf die Digitalkanäle zu setzen, sondern tatsächlich das Internet als Leitmedium vielleicht dann doch anzusehen?
Ich würde das jetzt nicht als generelle Aussage so stehen lassen, sondern es ist tatsächlich eine Entscheidung, die speziell für die Olympischen Spiele getroffen wurde. Und das ist einfach so, dass wir gemerkt haben, dass sehr viele parallele Übertragungen stattfinden am selben Zeitpunkt. Und das ist sicherlich einfacher dann eben mit 6 Livestreams, die wir täglich anbieten und mit 60 Stunden am Tag, die da an Sportarten vielleicht auch eher randiger Natur angeboten werden können, dass das da die richtige Entscheidung war. Eine generelle Entscheidung würden wir davon natürlich nie ableiten.
Sie beobachten ja auch die internationale Szene. In den USA ist nun die Problemlage ganz anders. Also die Zuschauer von NBC, dem Sender mit den Olympiarechten, sollen sich beschwert haben, dass das Internet so einen Stellenwert hat und dass in den eigentlichen Fernsehsendungen, im Oldschool-Medium Fernsehen, bestimmte Sachen nicht mehr live übertragen werden, dass das alles in die Primetime geschoben wird, sicherlich auch wegen der Werbeeinnahmen. Ist Deutschland da eine besondere Insel oder glauben Sie, dass da möglicherweise nur in den USA was schiefläuft?
Also ich glaube, diesen Prozess können wir hier in Deutschland gar nicht beobachten. Das heißt, das Fernsehen ist bei uns Leitmedium nach wie vor und Entscheidungen werden dort auch zeitnah live natürlich dem Zuschauer zugänglich gemacht. Da gibt es keine Überlegungen, dann auch Dinge jetzt zeitversetzt zu senden oder erst zur Primetime. Das ist bei uns keinesfalls der Fall.
Aber man kann schon sagen, dass online in der Wahrnehmung und Nutzung wichtiger wird.
Wir beobachten den Markt natürlich sehr genau und sehen auch, dass wir hier jetzt an auch Grenzen kommen werden und sagen, die Entwicklung geht weiter, geht sicherlich weiter auch im Netz und wird immer mehr dazu führen, dass über PC auch Tablets oder Smartphones abgerufen wird. Und wir beobachten da natürlich gemeinsam mit den technischen Abteilungen hier im Haus den Markt sehr genau und haben da auch gewisse Pläne in die Zukunft, das vielleicht auf eine andere technische Basis zu stellen oder uns da auch noch breiter aufzustellen, was nicht heißt, immer mehr dazu zu kaufen, sondern einfach zu sagen, wir versuchen neue Techniken zu nutzen und die Zukunft zu antizipieren zumindest. Und parallel arbeiten da schon wieder Kollegen dran, wie wir das vielleicht auch zukünftig jetzt zu den Winterspielen uns überlegen werden.
Mein Karin Müller, sie ist stellvertretende Hauptredaktionsleiterin Neue Medien und Redaktionsleiterin von ZDF.de, seit jüngstem auch mit neuem Erscheinungsbild. Also es lohnt sich auf alle Fälle, die Mediathek weiterhin anzuklicken. Die Olympischen Spiele gehen ja noch ein Weilchen. Vielen Dank, Frau Müller, und möglichst störungsfreien Ablauf.
Dankeschön.
Radio 1 Medienmagazin. Im Juni hatten, wie hier berichtet, ARD und ZDF die Verträge gegenüber einigen Kabelnetzbetreibern zum Jahresende gekündigt. Die bisherige Praxis für die Verbreitung von ARD und ZDF zu zahlen, wird damit beendet. Begründet wurde der Schritt damit, dass eine Alimentierung der Kabelgesellschaften aus den Gebührentöpfen der Rundfunkanstalten nicht mehr marktgerecht sei. Die Zahlung sogenannter Einspeiseentgelte an die Kabelnetzbetreiber sei historisch begründet gewesen und stamme aus der Zeit, als die ehemalige Bundespost die Kabelinfrastruktur mit Unterstützung der Programmveranstalter aufgebaut habe. Spätestens mit der Übernahme der Kabelnetze durch Finanzinvestoren und der Beendigung der analogen Rundfunkverbreitung in Deutschland hätten sich die Rahmenbedingungen entscheidend geändert. Soweit die offizielle Begründung. In dieser Woche hat sich nun ein davon betroffener Kabelnetzanbieter, die Kabel Deutschland, zu Wort gemeldet. Die Direktorin für Unternehmenskommunikation, Insa Kalso, ist mir jetzt telefonisch zugeschaltet. Hat sie diese Kündigung eigentlich unvorbereitet getroffen?
Ja, erstmal guten Tag, Herr Wagner. Vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben, hier Ihre Fragen zu beantworten. Erlauben Sie mir zunächst kurz auf Ihre Eingangsworte einzugehen. Es ist nämlich keinesfalls so, dass das Kabelnetz fertig ausgebaut ist, was als Argument für den Wunsch, Zahlungen einzustellen, herhalten soll. Wir, und ich spreche jetzt für Kabel Deutschland, investieren jedes Jahr erhebliche Summen in unsere Infrastruktur. Aktuell geben wir sogar jeden vierten Euro an Umsatz für den weiteren Ausbau unseres Kabelnetzes und für die Kundengewinnung aus. Mit diesen Investitionen wollen wir unseren Kunden natürlich weiterhin das beste TV-Erlebnis bieten. Aber was auch gerne bei der Diskussion vergessen wird, wir investieren auch, um mit unserem Netz schnelles Internet nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land zu ermöglichen. Übrigens können mit diesem schnellen Internetangebot auch ARD und ZDF ihre vielfältigen Internetinhalte zum Kunden transportieren. Das aber nur als ganz kurzes Eingangsstatement. Zurück zu Ihrer Frage, Herr Wagner. Die Absicht von ARD und ZDF, ab dem Jahr 2013 den Kabelnetzbetreibern überhaupt keine Einspeiseentgelte mehr zu zahlen, wurde einseitig und vor allem ohne Rücksicht auf die langjährigen guten Geschäftsbeziehungen getroffen. Erst durch den KEF-Bericht, der Anfang dieses Jahres eine Null im Budget für Kabel ausweiste, wurden uns diese Pläne bekannt gemacht. Es stimmt also nicht, dass ARD und ZDF dies schon im Jahr 2008 angekündigt hätten. Aber selbst wenn sie es angekündigt hätten, legitimiert diese Vorgehensweise nicht den Zahlungsboykott. Ich kann mich ja auch nicht 3 Jahre auf die Straße stellen und ankündigen, nicht mehr für Benzin bezahlen zu wollen. Trotzdem muss ich, wenn ich mein Auto benutzen will, muss ich dann tanken und dafür bezahlen.
Aber es gibt natürlich Kündigungsfristen und die wurden aber eingehalten.
Ja, wir prüfen jetzt natürlich erstmal die Kündigung selber. Wenn wir davon ausgehen, dass ab 2013 dann nicht mehr gezahlt wird, kann ich nur darauf verweisen, dass wir versuchen, im Verhandlungswege mit den Öffentlich-Rechtlichen die bisher gut gelebte Praxis und die guten Vertragsbeziehungen weiter fortzuführen.
Es geht natürlich um viel Geld bei solch einer Kündigung. Circa 60 Millionen Euro sparen ARD und ZDF künftig insgesamt ein. Wie viele Einnahmen haben Sie jetzt dadurch weniger?
Also ob Sie diese 60 Millionen Euro tatsächlich einsparen, ist ja gerade der strittige Punkt. Aber Sie haben natürlich recht, Einsparungen bei den Öffentlich-Rechtlichen scheinen durchaus geboten, wenn man sich die Entwicklung der GEZ-Gebühren in den vergangenen Jahren betrachtet. Zurück zu Ihrer Frage, Herr Wagner, um welchen Betrag es in der aktuellen Diskussion eigentlich geht. Es handelt sich tatsächlich um 60 Millionen Euro, die bislang laut KEF-Bericht als Einspeiseentgelte an die Kabelnetzbetreiber gezahlt werden. Hier muss jedoch noch berücksichtigt werden, dass rund ein Viertel, also etwa 15 Millionen Euro, diese Einspeiseentgelte als sogenannte Urheberrechtsentgelte zurück an die Öffentlich-Rechtlichen fließen. Netto geht es also bei der ganzen Auseinandersetzung um rund 45 Millionen Euro. Lassen Sie mich dazu auch bitte noch einen Hinweis geben. Die Verbreitung über Kabel ist für die Sender bei weitem die preisgünstigste Verbreitungsform. Während ein Kabelhaushalt heute für etwa 2,30 Euro jährlich erreicht wird, kostet die gleiche Sendeverbreitung für den Satelliten knapp das Doppelte und die digitale Terrestrik sogar mehr als 37 Euro pro Jahr. Dass die Öffentlich-Rechtlichen ausgerechnet also bei der preisgünstigsten Verbreitungsform einsparen möchten, ist daher umso unverständlicher für uns.
Erlauben Sie mir aber dennoch zu sagen, dass Sie natürlich von der Satellitenübertragung profitieren, weil das Signal dann besser zu Ihnen kommt, ne? Aber ich will da gar nicht jetzt ins Detail gehen, sondern einen Umstand klären, der mich dann doch ein bisschen aufgeschreckt hat. Sie wollen die Vertragskündigung juristisch anfechten. Ich meine, bei der ARD und beim ZDF arbeiten auch Juristen. Mit welcher Begründung wollen Sie dagegen vorgehen?
Also wie Sie sicherlich wissen, genießen die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ja ein sogenanntes Must-Carry-Privileg, das sicherstellt, dass das öffentlich-rechtliche Angebot bei den Kabelkunden ankommt. Schließlich werden ja immerhin mehr als die Hälfte der GEZ-Gebühren von insgesamt rund 7,5 Milliarden Euro aktuell von den Kabelkunden bezahlt. Das Privileg ist jedoch keine Einbahnstraße, wie das so oft der Fall ist. Mit dem Must-Carry-Privileg geht auch eine Verpflichtung einher und diese besteht aus dem Gebot zum Vertragsabschluss mit uns Kabelnetzbetreibern. Und dieser Vertragsabschluss muss zu angemessenen Bedingungen natürlich erfolgen, die übrigens auch durch den Rundfunkstaatsvertrag reguliert wird. Einfach formuliert lässt sich das sicherlich auch auf die einfache Formel zuspitzen, must carry heißt must pay. Die Weigerung ab 2013 Einspeiseentgelte zu bezahlen ist aus unserer Sicht eine missbräuchliche Ausnutzung der Marktmacht. Die kann man sich natürlich nur erlauben, wenn man einerseits gebührenfinanziert ist, noch einen hohen Marktanteil genießt und mit den regulatorischen Privilegien ausgestattet ist. Im Übrigen ist zu diesem Ergebnis auch das jüngste Rechtsgutachten von Herrn Professor Trute von der Universität Hamburg gekommen, das seit letzter Woche vorliegt und unsere Position absolut bestätigt.
Aber mit Blick auf andere internationale Gepflogenheiten, müssen Sie nicht eigentlich froh sein, dass das so lange gut ging und dass Sie die Programme ja künftig unentgeltlich verwenden dürfen, um die Attraktivität Ihres Angebots zu erhalten? Also wenn man mal auch die USA nicht exakt vergleichen kann, weil dort Kabelfirmen an den Werbeeinnahmen beteiligt werden, aber es ist doch schon so, dass man dort in den USA Programme kauft als Kabelnetzbetreiber und nicht noch Geld dafür bekommt, wenn sie verbreitet werden.
Also da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Herr Wagner, schon in Ihrer Frage. Der Vergleich mit den USA hinkt insofern, als dass sehr gerne bei diesem Beispiel vergessen wird, dass dort die Kabelnetzbetreiber nämlich an den Werbeerlösen der TV-Sender beteiligt werden. Es ist schon verwunderlich, dass man ausgerechnet auf die USA mit einer äußerst mageren Free-TV-Welt verweist, um Argumente für Deutschland zu finden. Wir in Deutschland haben eine weltweit einzigartige öffentlich-rechtliche Fernsehlandschaft. Die ist wirklich unvergleichlich mit anderen Märkten. Allein ARD und ZDF veranstalten über 20 Fernsehprogramme ohne Einrechnung von Landesfenstern und regionalen Versionen von dem ersten. Dort, wo Pay-TV dominiert, im Übrigen in fast allen anderen Ländern bis auf Deutschland, sehen Marktanteile und Finanzierungsmodelle natürlich völlig anders aus. Daher hinkt dieser Vergleich aus unserer Sicht.
Aber ist es nicht doch vielleicht ein Widerspruch, dass Sie einerseits jetzt in den Kampf ziehen und andererseits noch im April angekündigt haben, die Verbreitung der HD-Programme vom Bayerischen Rundfunk, Norddeutschen Rundfunk, Phoenix, Dreisat und Kika ohne zusätzliche Kosten, das ist ein Zitat, also ohne zusätzliche Kosten einzuspeisen?
Nein, das ist keinesfalls ein Widerspruch. Unseren Kunden wollen wir diese Sender natürlich nicht in der HD-Qualität vorenthalten und wir können sie auf Basis des bestehenden Vertrages mit den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und auf Basis unseres Preismodells einspeisen.
Aber diese Basis fällt jetzt weg. Was bedeutet das jetzt für den auch zahlreich in unserem Sendegebiet vertretenen Kabel-Deutschland-Kunden? Weniger Programme im Kabel oder planen Sie eine Gebührenerhöhung?
Also Herr Wagner, ich hoffe auf Ihr Verständnis und das der Hörer, dass wir uns jetzt an irgendwelchen Drohszenarien oder an irgendwelchen möglichen Szenarien nach dem 1. Januar 2013 überhaupt nicht beteiligen möchten. Wir wollen vor allem diese Auseinandersetzung mit den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, die im Übrigen von denjenigen auch angestoßen wurden, nicht auf dem Rücken unserer Kunden austragen. Nochmal zur Veranschaulichung. Mehr als die Hälfte der GEZ-Gebühren werden in Deutschland von den Kabelkunden bezahlt. Das ist ganz einfach rechnerisch nachzuvollziehen, weil mehr als die Hälfte der deutschen Fernsehhaushalte über das Kabel versorgt werden. Diese Kunden mit den öffentlich-rechtlichen Programmen zu versorgen, ist unser beiderseitige Verpflichtung, also die der öffentlich-rechtlichen auf der einen Seite, aber auch die der Kabelnetzbetreiber. Und dafür wollen wir kämpfen, also auch durchaus im Sinne unserer Kunden. Wir erwarten und sind bereit, jederzeit bereit, mit unseren Geschäftspartnern endlich in konstruktive Gespräche einzutreten, um die langjährige Geschäftsbeziehung im Interesse aller weiter fortzuführen.
Meint die Direktorin für Unternehmenskommunikation von Kabel Deutschland, Insa Kalso. Ich bedanke mich für die erschöpfende Auskunft.
Ganz herzlichen Dank, Herr Wagner. Auf Wiedersehen.
Radio 1 im Berliner Kabel auf 99,95. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich will noch eins nachtragen. Die beiden Telefoninterviews in der ersten halben Stunde waren aufgezeichnet, während der jetzige Part live ist. Mein Studiogast ist lebendig hier. Es geht aber um ein fast totes Fossil, kann man das so sagen, in dieser Tautologie. Die gute alte Boulevardzeitung, die mit knalligen Überschriften eine große Zahl von Lesern anspricht, könnte möglicherweise perspektivisch an Bedeutung und Einfluss verlieren oder auch für Verleger unwirtschaftlich werden und verschwinden. Jedenfalls, wenn man sich die Auflagenzahlen ansieht und mal ein bisschen hochrechnet. Oder runterrechnet in dem Fall, ob Bild, Bild am Sonntag, BZ in Berlin, Hamburger Morgenpost oder Kölner Express, überall geht es bergab und zum Teil sogar steil nach unten. Über die Ursachen spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Mayer. Du hast dich umgehört, Michael, und versuchst Antworten zu finden, warum Boulevardzeitungen eigentlich es so schwer haben in Deutschland. Wie hoch sind denn die Verluste der Zeitungen?
Na, ganz interessant, wenn man sich mal die Statistik ansieht, also die letzten 10 Jahre, 2001 bis 2011, 12, irgendwie, dann sind die Zahlen echt, also erstaunlich. Also nur mal so ein paar Beispiele. Kölner Express -40%, BZ hier in Berlin -50%, Münchner Abendzeitung -52% und auch die Bild ist ja das Flaggschiff so, hat in 10 Jahren 1,6 Millionen Käufer verloren. Also man könnte sagen, so eine Großstadt wie München kommt, glaube ich, hin mit 1,6 Millionen, liest komplett die Bild nicht mehr.
Und sind die Leute nun anspruchsvoller geworden oder intelligenter vielleicht oder woran liegt es, dass es so mächtig bergab geht?
Nee, das müssen wir jetzt kurz sagen, mal ein bisschen auffächern. Also erstmal muss man ja sagen, bunte Geschichten sind allgegenwärtig. Ne? Also nicht nur in der Zeitung, sondern auch im Internet und im Fernsehen. Also wenn Dieter Bohlen für Schlagzeilen sorgt oder ein neues TV-Sternchen da, was auch immer, einen Skandal inszeniert, dann liest man das eben nicht nur in den Zeitungen, sondern man sieht das auch im Fernsehen, wie in vielen Sendungen, RTL, Sat.1, Pro7, was auch immer. Und genau das ist das Problem, hat mir Hans-Joachim Fuhrmann erzählt vom Bundesverband der Zeitungsverleger.
Das begann übrigens schon vor dem Internet. Ja? Wir glauben registriert zu haben, schon nach der Einführung des Privatfernsehens hat das den Boulevard betroffen, weil gerade Sender wie RTL und Sat.1 haben natürlich auch auf Boulevardformate gesetzt und dort bekam ich als Bewegtbild gratis angeboten Dinge, für die ich dann bei einem Boulevardblatt wie die Bild-Zeitung, Express oder Abendzeitung zahlen musste. Das hat sich niedergeschlagen, ganz klar.
Und man muss eben sagen, also nicht nur die reißerischen Programme im Fernsehen setzen zunehmend auf Boulevard, selbst bei der seriösen Süddeutschen Zeitung, da hat man vor einigen Jahren die vermischten Seiten verdoppelt, also da gibt es jetzt zwei Seiten Panorama statt nur einer. Klar, das ist seriöser geschrieben und ist eine andere Aufmachung und so, aber es geht ja auch in Richtung Boulevard. Und dass die Klatschgeschichten heute nicht mehr exklusiv sind, das ist halt eins der größten Probleme für die bunten Blätter, vor allem für die kleineren regionalen Kaufzeitungen, hat mir der Taz-Medienjournalist Steffen Grimberg erzählt.
Das heißt, wenn überhaupt noch ein internationaler Star sich an ein Presseorgan wendet, dann macht er das natürlich mit der Bild-Zeitung, mit der er die entsprechende Reichweite erzielt. Man sieht das ja auch daran, dass die regionalen Boulevardzeitungen schon seit Jahren jetzt immer stärker dabei sind, zumindest was ihre Aufmacherthemen angeht, wirklich auf richtige Regionalgeschichten aus ihrer lokalen Verankerung zu setzen. Ich denke, das ist auch eine gute Chance für sie, inwieweit die Nische allerdings dann noch groß genug ist, um langfristige Überleben zu sichern. Da mache ich nochmal ein Fragezeichen dran.
Und es gibt noch ein weiteres Problem. Also die Stars, die klagen ja heutzutage oft und gerne gegen unliebsame Berichterstattung. Also insofern schränkt das natürlich den Aktionsradius der Redaktionen auch erheblich ein. Also die können aber nicht mehr so agieren, wie sie früher agierten, mit allen möglichen Geschichten und Fotos. Und das beeinflusst natürlich die Boulevardzeitung auch.
Kommen wir mal zu dem, was du genannt hast. Eine ganze Großstadt liest nicht mehr Bild. Die hatte ja neulich den 60. Geburtstag. Wie sieht es denn da aus mit der Entwicklung der Auflage? Ist das jetzt nur so ein Lineal mal rangelegt die letzten Jahre oder gibt es da auch mal wieder Auflagenzuwächse, also ein Auf und Ab?
Naja, man muss ja sagen, die Bild-Zeitung ist ja im Vorteil, wenn man so will, weil die können zum einen also national große Geschichten fahren und daneben haben die ja 27 Regional- und Stadtausgaben, sogar eine auf Mallorca und so weiter. Also, dass man gegebenenfalls da auch eine lokale Story auf die Titelseite heben kann. Und dennoch hat die Bild innerhalb nur eines Jahres 200.000 Exemplare weniger verkauft. Also selbst für die Bild ist das ja viel. Und ich habe Chefredakteur Kai Diekmann gefragt, bevor er nach Kalifornien abgerauscht ist, wie er diese Zahlen deutet. Und trotz fallender Auflage habe die Zeitung die zweithöchste Reichweite ihrer Geschichte, hat er mir erzählt. Also erreicht nach wie vor 10 Millionen Leser.
Das können Sie jetzt erklären, womit das zusammenhängt. Das hängt mit dem Preis der Zeitung zusammen. Die Zeitung ist nicht mehr so günstig, oder sage ich immer, so billig wie früher, sodass heute die Nutzung eine intensivere ist. Ich lese die Zeitung, ich schmeiße sie nicht weg, sondern ich nehme sie mit nach Hause in die Familie. Das ist für mich im Prinzip das entscheidende Kriterium. Was für eine Reichweite haben wir?
Und trotzdem sind halt die Zeitungen ökonomisch unter Druck, auch die Bild-Zeitung. Also vor allem muss man sich ja klar machen, es gibt ja auch ökonomische Gründe auf Seiten der Leser. Das hat mir ergänzend dann nochmal Hans-Joachim Fuhrmann vom Verlegerverband erzählt.
Wenn irgendwo in einem großen Industriewerk in Deutschland Arbeitnehmer entlassen werden, dann sinkt automatisch die Auflage der dort erscheinenden Boulevardzeitung, weil damit geht auch ein Ritual verloren, nämlich der Arbeiter, der morgens in sein Werk geht, geht am Kiosk vorbei, kauft sich ein Brötchen, kauft sich eine Bild-Zeitung oder in Köln Express oder in München eine Abendzeitung oder eine TZ, dann geht er zur Arbeit. Und wenn er seinen Job verliert, dann geht er nicht mehr an dem Kiosk vorbei. Auch das hat zu solchen Veränderungen beigetragen.
Also wenn ich jetzt mal zusammenfassen darf, wir müssen den Privatfunk wieder abschaffen, Michael Mayer, und wir müssen was gegen die Arbeitslosigkeit tun, dann geht es den Boulevardmedien wieder besser.
Ja, und also den Print. Ja, und die Stars sollten vielleicht weniger gegen unliebsame Berichterstattung klagen, aber jetzt ist halt wirklich die Frage, wie geht's weiter mit den Boulevardzeitungen? Also ich denke, das Genre wird natürlich noch eine ganze Weile überleben, ist klar, aber sie sind halt sehr stark unter Druck und interessant ist ja auch, dass die Abonnementszeitungen, gerade die überregionalen wie SZ oder FAZ, ja durchaus da die Zeitungskrise so besser bestehen, also im Sinne von, dass die weniger Auflagen Verluste zu verzeichnen haben. Aber meiner Meinung nach, also es gibt so zwei Elemente, auf die stark setzen, die Zeitung heutzutage. Das eine ist regionale, das hat der Steffen Grimberg erzählt, und das andere ist halt sehr viel Sport. Sport ist halt auch viel mehr in den Zeitungen als früher. Das passt ja jetzt zu Olympia.
Die deutschen Boulevardblätter verlieren stetig an Auflage. Das kann man auch positiv sehen. Vielen Dank, Michael Mayer, für diese Analyse. Radio 1 Medienmagazin. Das, was für Musiker die Plattenverlage sind, die Künstler ja formen, produzieren, beim Vertreiben ihrer Platten aktiv mitwirken, das sind für die Autoren von Texten die Printverlage. Und genau, weil es da eben ähnliche Beziehungen gibt, weil aus einer ASCII-Textvariante dann erst durch das Layout, durch die Marke einer Zeitung, dann vielleicht ein Artikel mit Aufmerksamkeit, mit Bedeutung wird, haben die Verleger die Idee gehabt, nachdem sie ja jahrelang auch zugesehen haben, wie die Auflagen zurückgegangen sind, wie kann man möglicherweise dennoch ein bisschen Geld dazu verdienen? Und das, was nun möglicherweise die Initialzündung war, war, dass Musiker und auch Plattenfirmen ja so etwas wie ein Zusatzgeld bekommen, dadurch, dass Verwertungsgesellschaften das Geld eintreiben. Also immer wenn wir hier im Radio zum Beispiel eine Musik spielen, dann klingelt bei der GEMA die Kasse und das wird dann irgendwie nach einem Schlüssel an Autoren und auch an Komponisten verteilt. Und da denkt man bei den Verlagen, könnte man doch, wenn Google zum Beispiel bei Google News etwas rauswirft, was aktuell ist, unter einem Stichwort, dafür auch noch ein Entgelt verlangen, weil das ja eine Sache ist, womit die Verlage ja eigentlich originär zu tun haben, mit diesen Texten. Oder auch News-Aggregatoren. Das sind also im Prinzip Maschinen, die scannen nach bestimmten Themengebieten und da auch nochmal die Hand aufhalten. Oder wenn es zum Beispiel Ausschnittdienste gibt, die für bestimmte Firmen, auch für Pressesprecher, mal so einen Überblick machen. Ist denn meine Firma heute überhaupt in der Presse erwähnt worden? Vor allen Dingen wie? Dann könnte man damit ja nochmal Geld verdienen. Das ist vielleicht ganz grob gesagt die Idee hinter dem sogenannten Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Und seit 3 Jahren, wir haben ja auch regelmäßig darüber im Medienmagazin berichtet, gibt es den Versuch, dieses ja in einen Gesetzestext zu gießen. Da ist das Bundesjustizministerium dran und hat im Juni einen Entwurf vorgestellt. Und damals hat noch der Lobbyist der Verlage, Christoph Käse, er ist beim Axel Springer Verlag, aber er ist unterwegs für alle Verlage, gesagt folgendermaßen.
Der Entwurf, der jetzt zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger vorliegt, erfüllt in einigen Punkten nicht die Forderungen der Verlage, aber trotzdem halten wir ihn insgesamt für gelungen. Er verbessert die Rechtsposition der Verlage ganz deutlich und trägt dazu bei, einen fairen Interessensausgleich und faire Bedingungen im Internet zu schaffen?
Ja, und plötzlich lese ich in dieser Woche vom BDZV, das ist der Interessenverband der Zeitungen, und vom VDZ, der Zeitschriften, da ist jetzt in dieser Woche irgendetwas passiert, was möglicherweise dann doch wieder so kritikwürdig ist, dass man gegen den Entwurf, wie er jetzt kurzfristig dann doch noch verändert wurde, vortragen muss. Auch die Bundestagsfraktion CDU, CSU, eigentlich in Koalition, Partner ist dafür, diesen Entwurf wiederum zu verbessern. Und ich fragte nun Christoph Käse, er war gerade unterwegs im Auto zum Flugplatz, aber er hatte einen kurzen Moment Zeit für das Radio 1 Medienmagazin, was denn da passiert ist, dass er wieder dagegen ist.
Ja, Herr Wagner, Sie haben es ja schon erwähnt, es gibt einen neuen Entwurf des Bundesjustizministeriums, der in die Ressortabstimmung mit den anderen Ministerien gegangen ist. Dieser Entwurf entscheidet sich in einigen Punkten dann doch erheblich von dem ersten Entwurf. Das Wichtigste ist, dass jetzt nur noch Suchmaschinen umgriffen oder umfasst werden sollen von dem Leistungsschutzrecht. Das kann nicht ausreichend sein. Nach Position, nach Meinung der Verlage müssen mindestens auch noch Aggregatoren mit enthalten sein, mit umfasst werden von dem Leistungsschutzrecht. Was ist der Unterschied zwischen einer Suchmaschine und einem Aggregator? Das ist schnell erklärt. Eine Suchmaschine, wie der Name schon sagt, listet Ergebnisse von Suchen, die der Nutzer beauftragt hat, auf, teilweise ergänzt um kleine Textauszüge, sogenannte Snippets. Was macht ein Aggregator? Ein Aggregator stellt, fast in der Universität haben wir das früher mal einen Reader genannt, stellt Texte von Webseiten zusammen, bündelt sie und gibt sie an seine teilweise Kundschaft gegen Geld weiter, teilweise aber auch an das offene Publikum weiter. Er stellt also ein aggregiertes Leseprodukt. Nun mag man sagen, dass die Grenzen fließend sind. Natürlich ist eine Suchmaschine vielleicht immer auch ein Stück weit ein Aggregator, aber eben nicht nur. Suchmaschinen stellen teilweise Aggregationsprodukte auch zusammen. Denken Sie an Google News. Google News ist sicherlich zu einem Teil eine Suchmaschine, zu einem ganz wichtigen anderen Teil aber ein Aggregator. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, bei dieser Diskussion nur auf Google zu schauen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass es ganz viele Aggregatoren gibt, die ihr Geschäft damit betreiben, dass sie Produkte bündeln, dass sie Texte von Verlagen, von Zeitungen, von Redaktionen, von den Webseiten herunterladen, sie bündeln und sie gebündelt ausspielen. Diese Tätigkeit des Bündelns ist mit dem Wort Aggregator gut umfasst. Das ist in dem jetzigen Wurf des Leistungsschutzrechts nicht mehr enthalten und das ist aus Sicht der Verlage nicht hinreichend.
Christoph Käse vom Axel Springer Verlag, von der Axel Springer AG, aber auch als Lobbyist für die Verlage, Printverlage unterwegs. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, im Podcast hören Sie auch noch die Haltung zu einem Angebot von Google, sich an einen runden Tisch zu setzen. Und dann möchte ich Ihnen noch etwas vorspielen, was 1956 war, zu den Olympischen Spielen in Melbourne für Probleme gab. Da sind die, die wir heute haben mit den Internetstreams vom Beginn der Sendung, ein Klacks dagegen. Sie hören Heinz-Florian Oertel. Er war 17 Mal bei Olympischen Spielen dabei als Sportreporter für den DDR-Rundfunk und für das Fernsehen und schildert ganz kurz, wie die Umstände seinerzeit in Melbourne 56 waren.
1956 übertrugen wir aus Melbourne noch per Meereskabel oder über Langwellenfrequenzen und das zwang zu langsameren Sprechen, weil sonst vieles auf dem überlangen Transportweg unverständlich wurde. Dabei ging die entscheidende dritte Runde des Boxkampfes Wolfgang Behrend gegen Zong aus Südkorea sogar komplett verloren, versackte irgendwo zwischen Australien und zu Hause. Hier ein paar Reportagetakte aus Runde 2. Und bekanntlich stand am Ende Behrends Sieg und damit der allererste Goldmedaillengewinn eines DDR-Sportlers fest.
Vor 8000 Zuschauern sind nun die Bantamgewichtler im Ring. Und in der linken Ecke, in der roten Ecke, sitzt Wolfgang Behrend auf seinem Schemel. Der junge DDR-Meister vom SC Einheit Berlin in der größten, schwersten und gleichzeitig schönsten Bewährungsprobe seiner Sportlerlaufbahn. Er kämpft um Gold oder Silber im Kampf gegen Song Südkorea. Die erste Runde war vielleicht ausgeglichen. Der Südkoreaner ist ein Standboxer. Er tut sehr wenig, aber er hat sicher einen harten Punch in seiner rechten Hand. Wolfgang muss viel arbeiten an ihm und er kann eigentlich viel arbeiten. Mit Schnelligkeit ist hier etwas zu machen. Vorsichtig stehen sich beide in der Ringmitte gegenüber. Da kommt ein Ausfall von Wolfgang, aber der Koreaner antwortet sofort. Er ist ein kurzer, gedrungener Mann, etwas kleiner, aber stärker in den Schulterpartien gebaut als unsere sehniger und schlanke Wolfgang. Wolfgang tut etwas zu wenig für meine Begriffe. Hier an diesem Mann muss gearbeitet werden. Die Punktrichter belohnen vor allen Dingen auch immer wieder den Angreifer. Oben im Gesicht ist Wolfgang etwas gezeichnet. Ich glaube, rechts am Jochbein, doch kann der Südkoreaner einmal eingekommen sein.
Über Langwelle seinerzeit aus Melbourne, Heinz-Florian Oertel. Alle Reportagen, alle wichtigen, auch Waldemar Waldemar, sind übrigens erschienen auf CD und unter dem Stichwort Reportagen ist das dort verewigt. Verewigen wird sich jetzt im Museum der Rundfunkgeschichte mit einer neuen Ausgabe der Dancehall Admiral Taff. Ich sage einfach nur:
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss.
Bleiben Sie noch ein kleines Stück bei uns beim Podcast Bonustrack. Hören Sie zuerst, wie angekündigt, den Outtake aus dem Interview mit Christoph Käse. Danach geht's nochmal zurück in die Vergangenheit in Medienmagazine aus dem Jahre 2004 und 2006 zum Thema Kabel. Aber zuerst Christoph Käse. Um das nochmal zusammenzufassen, also Suchmaschine ist im Prinzip das, was man tatsächlich manuell eingeben muss und die News-Aggregatoren sind die ungefragten Bündler von Printinhalten. Aber letzten Endes, selbst wenn das nun korrigiert würde, bleibt ja immer noch der Vorwurf und das rechnet Ihnen Google ja fast wöchentlich vor, wie viele Millionen Kunden man auf die Online-Angebote der Printverlage schickt mit solcher Art Print-Zusammenfassungen. Und Google hat nun einen runden Tisch vorgeschlagen, um das vielleicht mal im Sinne der gemeinsamen Interessensauswägung vielleicht zu lösen, dass sie möglicherweise sich ins eigene Knie schießen, wenn sie auf die Art und Weise Google daran hindern oder andere hier sehr kostenpflichtig, sehr kostenintensiv dann weiter zu suchen.
Jetzt Wagner, haben Sie vier Fragen in einer gestellt und ich will versuchen, das etwas abgeschichtet zu beantworten, in aller Kürze. Zunächst einmal ist es wichtig für uns in der Debatte, weil wir haben es ja mit relativ neuer Technologie zu tun, die ist seit einigen Jahren am Markt. Da hat sich die Begriffsbildung vielleicht noch nicht in der Geschwindigkeit durchgesetzt, wie sich der Markt weiterentwickelt hat. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir auch in der politischen, aber auch in der gesellschaftlichen Debatte die beiden Begriffe Suchmaschine und Aggregator getrennt voneinander betrachten. Das ist eben nicht dasselbe, weil es eben eine Reihe von Aggregatoren gibt, die nicht gleichzeitig Suchmaschinen sind. Natürlich mag es Suchmaschinen geben, die teilweise auch aggregierte Produkte erstellen, aber es gibt eben auch viele Aggregatoren, die nicht als Suchmaschine arbeiten. Wenn man jetzt nur von Suchmaschine redet in dem Gesetzentwurf, dann hat man alle Aggregatoren nicht mit erfasst und das kann es aus unserer Sicht nicht sein. Das wiederum, und da komme ich zum zweiten Aspekt Ihrer Frage, führt natürlich zu der Überlegung, dass es kein Lex Google sein darf und auch nicht sein kann und die Verlage das im Übrigen auch niemals vorgeschlagen haben. Die Verlage haben nie gesagt, dass es ein Gesetz sein sollte, das nur Suchmaschinen erfasst, sondern wir haben immer gesagt, ja, wenn Suchmaschinen auf kleinere Texte zugreifen, sollte das nach unserer Ansicht auch erfasst sein, aber das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, dass Aggregation erfasst wird und deswegen unser Petitum, dass dieses Stichwort Aggregation noch mit aufgenommen wird. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum dritten Aspekt, den Sie angesprochen hatten, die Suchmaschine und sie leitet Traffic weiter. Das ist sicher richtig, das ist auch völlig unstrittig und die meisten Verlage arbeiten ja wirklich auch gut mit Suchmaschinen wie mit Google zusammen. Aber wenn Leistungen gegeneinander aufgerechnet werden, wenn also der eine sagt, ich mache das und der andere sagt, ich mache das, dann müssen beide Parteien immer die Gelegenheit haben zu sagen, ja, aber nach unserem neuesten Stand der Erkenntnisse sind die Werte nicht mehr gleichwertig und deswegen muss man darüber verhandeln, ob es einen Ausgleich in Geld geben kann, sprich ob eine Leistung verkauft werden kann. Man kann nicht, bloß weil es in der Vergangenheit einmal auch erfolgreich gemacht wurde, ad infinitum darauf drängen, dass Leistungen geldfrei oder ohne Geldfluss gegeneinander ausgetauscht werden. Das Fachwort dafür heißt gebartert werden, also bargeldlos getauscht werden. Wenn eine der beiden Seiten das Gefühl hat, dass die Leistungen mittlerweile unterschiedliche Werte bekommen haben, dann ist es in einer Geschäftsbeziehung eigentlich nur normal, dass man das anspricht und nichts anderes findet hier statt. Im Übrigen, auch das haben wir häufig gesagt, hat niemand vor, abschreckende Preise zu setzen, Preise, zu denen man keine Suchmaschinen mehr betreiben kann. Deswegen würde ich der Anmerkung, die Sie gerade in einem Nebensatz gemacht haben, dass es um sehr hohe Preise ginge, doch sehr deutlich widersprechen wollen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht nicht um sehr hohe Preise. Es geht darum, dass man einvernehmlich, und damit komme ich zum vierten Punkt, eine Lösung findet. Der runde Tisch, der Google vorgeschlagen hat, wir sind jederzeit als Verlagswirtschaft zu Gesprächen bereit gewesen. Wir haben mit allen Leuten, die Interesse haben an diesem Thema, immer ausführlich gesprochen. Wir haben auch Google über die Jahre viele, viele Gespräche angeboten. Leider hat Google bisher mit uns noch nie keine einzige inhaltliche Diskussion über dieses Thema führen wollen. Wenn jetzt die Bereitschaft angesichts des Gesetzentwurfs gestiegen ist, dann freut uns das. Ob das dann gleich ein runder Tisch im Kanzleramt sein muss, wie von Google vorgeschlagen, sei dahingestellt. Das steht auch nicht uns an, das zu beurteilen, sondern da bitteschön muss das Kanzleramt darüber entscheiden, ob und wen es zu einer solchen Runde einlädt. Wir nehmen aber doch mit einer gewissen Verwunderung zur Kenntnis, dass nach Jahren der Diskussion jetzt erst von Google eine Gesprächseinladung, eine Gesprächsbereitschaft signalisiert wird. So sehr uns das freut, so spät findet sie doch statt.
Also wenn ich Sie kurz zusammenfassen darf, im Bundeskanzleramt liegt damit sozusagen die Initiative, um das Problem zu lösen?
Die Federführung für das Urheberrechtsgesetz, und um das geht es, liegt beim Bundesjustizministerium. Es steht weder uns noch irgendeinem anderen zu, der Regierung Vorschläge zu unterbreiten, wie sie und wen sie auf dem Wege eines runden Tisches oder eines Sachgespräches einlädt. Das muss man wirklich der Politik überlassen. Was ich nur jetzt für die Verlage sagen kann, ist, dass wir jederzeit für jedes Gespräch zur Verfügung stehen. Und das sei auch nochmal angemerkt, man kann sich übrigens auch ohne Politik miteinander unterhalten. Das hat in den vergangenen Jahren bis auf Podiumsdiskussionen, wo wir uns auseinandergesetzt haben, eigentlich in einem konstruktiv-wirtschaftlichen Sinne nicht stattgefunden. Wenn jetzt die Bereitschaft dafür da ist, dann begrüßen wir das.
Vom Leistungsschutzrecht zum Thema Kabel. Ich hatte es angedeutet aus dem Jahre 2004, genauer gesagt vom 6. März 2004, ein Interview. Da dreht es sich auch um Kabel Deutschland, aber nicht nur. Es gab da Probleme, damals schon, allerdings zu einem anderen Problemfeld. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin. Lange Zeit war es ja still um das Kabel, das einst Postminister Schwarz-Schilling für Steuergroschen verbuddeln ließ, die Deutsche Telekom dann übernahm und dann wieder unter EU-Druck verkaufen musste. Zuletzt machte es große Schlagzeilen, als das Bundeskartellamt vor 2 Jahren Liberty Media den Kauf untersagte. Der tatsächliche Verkauf an das US-Konsortium Goldman Sachs war dann schon weniger auffällig. Doch jetzt ist wieder eine Belebung im Kabelmarkt mit theatralischen Gesten zu beobachten. ARD und ZDF ließen nämlich Verträge mit Kabel Deutschland platzen, dem größten Kabelanbieter, der über 10 Millionen Wohneinheiten angeschlossen hat. Der Deutsche Kabelverband warf den Öffentlich-Rechtlichen am Donnerstag vor, gegen den Versorgungsauftrag zu verstoßen. Und in der Tat, ab 1. April hat Kabel Deutschland nun keine Rechte mehr, die digitalen Programme von ARD und ZDF zu verbreiten. Ich begrüße am Radio 1 Telefon Joachim Lampe, unter anderem stellvertretender NDR-Intendant und Vorsitzender der Produktions- und Technikkommission der ARD. Worum streiten Sie sich eigentlich mit Kabel Deutschland? Was ist der Knackpunkt?
Es gibt in der Tat mehrere Knackpunkte. Das eine ist, dass wir gerne möchten, dass für die Endgeräte, man muss ja klar sagen, dass für den digitalen Empfang jeder eine sogenannte Set-Top-Box sich anschaffen muss. Früher war das die D-Box von Kirch, dass hier ein offener Käufermarkt entsteht, dass man in den Laden gehen kann und sich eine Box kaufen kann, so wie man heute in den Laden geht und sich den Fernseher A, B oder C aussuchen kann. Da gibt es schon einen erheblichen Streit, dass die Kabelgesellschaft zertifizieren will, welche Boxen an ihr Kabel rangelassen werden sollen. Das geht gegen die Auswahlfreiheit des Endkunden. Das halten wir schon mal für verkehrt. Das zweite ist die Frage, und da sind wir uns übrigens auch mit den privaten Fernsehanbietern völlig einig, wie ist diese Box adressierbar? Und Adressierbarkeit ist ein Synonym für Verschlüsselung. Und Verschlüsselung unseres Signales wollen wir nicht. Das hat nichts mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk zu tun. Und dann gibt es das Thema MAP, Multimedia Home Plattform. Das ist ein Begriff für das interaktive Fernsehen. Dieses interaktive Fernsehen, von dem ja viele glauben, dass es die Zukunft darstellen wird, bedarf einer technischen Plattform. Und MHP ist eine offene Plattform, ist eine diskriminierungsfreie Plattform, ist die einzige in Europa im Augenblick lizenzierte Plattform. Und wenn es schon auf diesen Weg im digitalen Kabel geht, sind wir der Auffassung, muss der Weg mit MHP gegangen werden, weil das zugangsoffen für jedermann ist. Auch darüber haben wir keine hinreichende Sicherheit von KDG bekommen. Der Markteinstieg, den KDG vorhat, basiert eben nicht auf MHP, sondern auf einem proprietären Ansatz der Kabelgesellschaft. Und man darf nicht vergessen, dass im Rahmen der Verhandlungen durch Indiskretion bekannt geworden ist, dass Kabel Deutschland und Premiere einen Vertrag abgeschlossen haben, dass das primäre Ziel von Kabel Deutschland ist, die Premiere-Plattform, die Premiere-Abonnements zu vermakeln. So, das ist ein Strauß von Problemen, die gelöst werden müssen. Wir haben das schon im letzten Jahr intensiv versucht. Die Frist, die wir hatten, lief zum 31.12. aus. Dann haben wir nochmal angeboten, Vertragsverhandlungen zu verlängern bis zum 31.03. Kabel Deutschland hat darauf bestanden, dass diese Frist auf den 20. Februar gelegt wurde. Ja, und wir sind da nicht zueinander gekommen. Da es aber um wirklich fundamentale Fragen geht, die die Zukunft für den Fernsehzuschauer bestimmen wird, müssen wir hier einfach unsere Position wahren. Und es ist, wie gesagt, die Position von ARD und ZDF und auch die Rücksprachen, die wir mit den Konkurrenten RTL, ProSieben, Sat.1 geführt haben, weisen in dieselbe Richtung.
Was ich nun nicht verstehe, der Deutsche Kabelverband stellt Forderungen auf und sagt, freie Wahl bei der Geräte- und Programmauswahl. Das ist doch, was die fordern. Freie Wahl der Geräte, oder?
Ja, das ist ja das Schöne. Ich habe Freitag der Zeitung entnommen, dass der Kabelverband die These aufstellt, der Kunde soll König sein und dieser Grundsatz soll auch endlich im Kabelfernsehen gelten. wohl wahr, kann man nur sagen. Es entspricht nur nicht der Politik, die der Kabelverband im Augenblick verfolgt. Wenn man in der Tat in den Laden gehen kann und sich frei eine Set-Top-Box aussuchen kann, so wie man sich heute einen Fernseher aussuchen kann, dann ist die Freiheit des Kunden gewährleistet. Es muss auch die Freiheit gewährleistet sein, dass derjenige sagt, ich möchte einfach mit dem Kabelanschluss nur Fernsehen, so wie es heute gewohnt ist, dass er auch eine Box kaufen kann, mit der er halt nur diesen Nutzen hat, die sogenannte Zapping-Box. Einer, der sagt, ich brauche gar nicht das ganze Interaktive, ich will kein Pay-TV sehen und anderes mehr, sondern ich möchte einfach nur Fernsehen der herkömmlichen Art genießen und dafür will ich mir eine billige Box kaufen. Auch das muss möglich sein. Auch über diese Frage sind wir mit dem Kabelverband auseinander. Insoweit finde ich das schon fast als Verhöhnung, wenn der Kabelverband nun behauptet, dass er die Interessen des Kunden vertreten würde.
Eine weitere Forderung ist freie Wahl des Zuschauers auch bei MAP. Also man möchte, dass nicht unbedingt teure Receiver mit MAP angeschlossen werden, sondern auch billige ohne MAP.
Also wenn es um billig geht, in der Tat, da muss man über Zappingboxen reden, denn die haben nichts mit Interaktivität zu tun, die haben keine neuen Funktionalitäten, kosten auch nichts. Die Behauptung, die so seit geraumer Zeit immer wieder aufgestellt wird, dass MAP-Boxen teurer seien als andere Boxen, das ist ein reines Ammenmärchen. Für den Endpreis, der da verlangt wird, ist die Frage, ob MHP eingebaut wird oder HTML, wie es KDG möchte, vom Preis kein Unterschied. Das hat sich völlig angeglichen. An der Stelle wird der Wettbewerb nicht entschieden.
Weitere Forderung ist offener Gerätemarkt auf Basis internationaler Standards. Dafür sind Sie doch auch, oder?
Ja, das ist ja genau unser Punkt. Der einzige international bisher akzeptierte Standard, lizenzierte Standard, ist MHP, die Multimedia Home Plattform. Auf diesem Standard bewegt sich mit einer leichten Modifikation insgesamt der amerikanische Markt. Selbst die Chinesen haben sich jetzt für MAP erwärmen können. Nur in Deutschland kommt es nicht voran. Das halten wir außerordentlich bedauerlich. Und insoweit ist es hier in der Tat eine Weichenstellung. Kabel Deutschland will jetzt, ich glaube, mit ungefähr 100.000 Boxen mit einem Standard in den Markt, der eben nicht MAP ist und damit andere Fakten schaffen.
Keine extra Gebühren für digitales Free-TV. Auch eine Forderung des Kabelverbandes. Das dürfte Ihnen doch auch entgegenkommen.
Ja, also da kann ich in der Tat auch nur auf Presseartikel rekurrieren. Es ging vor einiger Zeit durch die Zeitung, dass es wohl Businesspläne beim Kabelverband gibt, bestimmte Basispakete des freien Fernsehens so anzubieten, andere Pakete aber dann gegen Gebühren anzubieten. Da sind dann bestimmte private Angebote drin oder aber bestimmte dritte Fernsehprogramme aus unserem Angebot. Kaum war das in der Öffentlichkeit, gab es erhebliche Unruhe und ein Dementi von Kabel Deutschland. Ich bin nicht in der Kenntnis, dass in Wahrheit die Geschäftspläne dort sind. In der Tat, dieses Dementi ist gekommen. Andererseits, die Quellen, die andere zitiert haben, haben halt auch ihr Fundament, offenkundig.
Also theoretisch sind sie gar nicht so weit voneinander entfernt, also zumindest der Kabelverband, der ja auch eigentlich Kabel Deutschland vertreten müsste und ARD und ZDF. Ich denke auch Kabelanbieter und Programmveranstalter sind ein bisschen aufeinander angewiesen und werden zu einem Kompromiss kommen, hoffe ich. Darüber werden wir dann auch informieren. Vielen Dank zunächst für heute an Joachim Lampe von der ARD-Kommission Produktion und Technik.
Gern geschehen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Aus dem Medienmagazin vom 6. März 2004. 2,5 Jahre später, am 23.12.2006, gab es wiederum einen Rücksturz in die Vergangenheit bis ins Jahr 1975, denn auch in der DDR gab es Kabelanlagen und die erste war in Schwedt. Aber hören Sie selbst. Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival im Radio 1 Medienmagazin. In der DDR hieß der Titel ganz einfach Abschied von Sex und geilen Weibern. Ja, nochmal zum Thema Radio. In Eberswalde im Land Brandenburg begann man übrigens mit Radioversuchssendungen bereits 1908. Aber es gibt noch andere interessante medienhistorische Details in Brandenburg, die zum Beispiel der Historiker Philipp Springer für sein Buch Verbaute Träume in Schwedt recherchierte.
Ja, bei meinen Recherchen über Schwedt bin ich auf eine sehr ungewöhnliche Geschichte gestoßen. Zunächst einmal ist Schwedt die erste verkabelte und mit Westfernsehen ausgestattete Stadt der DDR gewesen im Jahre 1975. Schon das ist ja ein ungewöhnlicher Tatbestand, aber es kam noch etwas weiteres hinzu, denn die Schweder Stadtoberhäupter, wenn ich das so sagen darf, haben sich in den 70er Jahren bemüht, einen lokalen Stadtfernsehsender einzurichten. Etwas absolut Ungewöhnliches und für die damalige Zeit auch im Westen noch völlig Unbekanntes.
Halten wir mal fest, 1975, das war 4 Jahre nach dem 8. Parteitag. Westfernsehen war im Prinzip schon sowas wie gesellschaftsfähig. Man sah es, wurde nicht mehr so diskriminiert wie noch in den 60er Jahren, dass man dann zum Beispiel in der Schulklasse aussagen musste, warum man Westfernsehen sieht vor der gesamten Klasse oder dass wie in den 50er Jahren die Antennen umgedreht oder abgebrochen wurden. Wie kam es aber, dass es sozusagen unter staatlicher und parteilicher Obhut plötzlich dann doch Westfernsehen in einem Kabelnetz gab?
Also zunächst einmal mussten die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Das heißt, in Schwedt wurde eine sogenannte Großgemeinschaftsantennenanlage eingerichtet. Also eine Antenne sozusagen für die ganze Stadt. An diese Antenne wurden dann die Haushalte nach und nach angeschlossen. Und diese technischen Voraussetzungen waren gegeben, weil große Teile der Stadt neu errichtet wurden. Und da hat man natürlich auch im Erdboden sehr viel neu errichtet. Also große Trassen, so hieß das, wo dann eben auch Fernsehkabel durchgelegt wurden. Und diese modernen Fernsehkabel ermöglichten dann den Empfang unterschiedlicher Sender, also nicht nur der bekannten beiden DDR-Programme, sondern eben auch zusätzlicher Sender. Als erster zusätzlicher Sender ist dann das polnische Fernsehen eingespeist worden, weil in Schwedt auch sehr viele Polen zu der Zeit lebten und man wahrscheinlich auch den völkerverbindenden Charakter demonstrieren wollte durch dieses Einspeisen des polnischen Senders.
Die Kapazität waren, glaube ich, 6 Programme für das damalige Kabel, 3 blieben übrig. Was machte man damit? Also ARD und ZDF einspeisen? Das für mich eigentlich noch sensationellere ist, dass bei dem verbleibenden 6. Kanal ein eigenes Fernsehen produziert werden sollte. Und was war mit diesem Stadtfernsehen überhaupt geplant?
Ja, das ist wirklich eine ungewöhnliche Geschichte, auf die ich zufällig gestoßen bin, muss ich wirklich so sagen. Ich hatte in Potsdam Kleinanzeigen in Zeitungen geschaltet, weil ich Menschen interviewen wollte, die in Schwedt gelebt haben zu DDR-Zeiten. Und dort hat sich dann ein Mensch gemeldet, der mir erzählt hat, er hätte in Schwedt beim Stadtfernsehen gearbeitet. Und das hat mich natürlich interessiert. Ich bin hingefahren, habe ihn interviewt und dann hat er mir die Geschichte erzählt, die ich dann in den Akten wiedergefunden habe oder bestätigt gefunden habe. Es hatte damit etwas auf sich, dass man in Schwedt ein sehr großes Selbstbewusstsein hatte. Also die Stadtspitze, insbesondere der ehemalige Oberbürgermeister. Er wollte demonstrieren, dass Schwedt eine zukunftsorientierte Stadt war, in der man eben Sachen realisieren konnte, die anderswo nicht möglich waren. Und er erhielt dann den Tipp, durch diese Großgemeinschaftsantennenanlage könnte man eben auch einen zusätzlichen Fernsehkanal produzieren. Und ein Techniker gab ihm dann die Idee ein, sozusagen, man könnte doch ein Stadtfernsehen machen. Und das hat er dann Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt. Er hat sich das so vorgestellt, dass man verschiedene Programme dort bringen könne. Also zunächst einmal das Schulfernsehen der DDR aufzeichnen könne und dann zu anderen Zeiten abspielen könnte, damit dann die Schulen zu den Zeitpunkten eben ihren Unterricht dahin ausrichten können. Aber dann sollte es auch Sendungen geben über kommunalpolitische Vorgänge in der Stadt. Also die Übertragung von Stadtverordnetenversammlungen, Grußsendungen, wie das so hieß, also dass einfach Bürger auf der Straße interviewt wurden und die einfach dann ihre Bekannten grüßen sollten durchs Fernsehen. Aber dann auch so ganz alltägliche Sachen wie den theoretischen Teil der Fahrerlaubnisprüfung, den man dann durch Volkspolizisten den Bürgern erklären wollte im Fernsehen. Also ein sehr breites Spektrum, das man sich da vorgestellt hat. Es gab auch schon ausgearbeitete Sendepläne mit Titeln der einzelnen Sendungen. Es sollte auch also für die Zeiten, in denen es keine eigenen Sendungen gab, Textbeiträge sozusagen geben. Also da wollte man so, könnte es vielleicht mit dem heutigen Bildschirmtext vergleichen. Also dort wollte man Texttafeln, auf denen auch Informationen über Veranstaltungen in der Stadt oder so waren, abfilmen und das dann übertragen, damit die Bevölkerung über Termine oder Ähnliches informiert wurde.
Das war das, was man alles wollte. Was ist davon realisiert worden und was nicht?
Also realisiert worden ist, dass ein Studio eingerichtet worden ist, also mit sehr umfangreicher Technik. Man hat sich aus der gesamten DDR alte Fernsehtechnik zusammengesucht. Man hat also Fernsehkameras angeschafft, Videorekorder, Videokassetten. Das sagt sich alles so leicht dahin. Das war natürlich in der DDR ein absolut ungewöhnlicher Vorgang.
Wenn man bedenkt, dass erst zum 40. Jahrestag der DDR überhaupt Videorekorder im freien Verkauf waren und dann auch natürlich limitiert.
Mhm. Ja, das zeigt einfach, wie ungewöhnlich dieser ganze Vorgang ist. Noch ungewöhnlicher wird es dann, wenn man sich vor Augen hält, dass der ehemalige Oberbürgermeister mir erzählt hat, dass der Direktor, der Generaldirektor des Petrochemischen Kombinats, also des großen Industriebetriebes in Schwedt, auf einer Japanreise auch Videorekorder besorgt hat und die mit nach Schwedt gebracht hat und dem Oberbürgermeister übergeben hat. Also über so ganz private Netzwerke sozusagen ist da ein Fernsehstudio eingerichtet worden. Es sind mehrere Personen eingestellt worden dafür, also für die Technik, aber auch für die Inhalte. Und zur Umsetzung dieses ganzen anspruchsvollen Programms ist es dann aber nicht gekommen. Kurz vor Sendebeginn ist dann noch einmal Christa Zellmer, Sekretär für Agitation und Propaganda der SED-Bezirksleitung Frankfurt-Oder, zum Besuch gewesen, hat sich das alles angesehen, war offensichtlich auch völlig überrascht davon, ist wieder zurück zur Bezirksleitung gefahren und dann ist eben durch Kontakte dann auch zur Herrschaftszentrale in Berlin, also das Ganze dann untersagt worden und in Windeseile eigentlich das ganze Studio abgewickelt worden und die dort beschäftigten Personen an andere Stellen umgesetzt worden. Die Technik ist verstreut worden an andere Einrichtungen, möglicherweise auch an die Staatssicherheit gegeben worden. Also so etwas wie dieses Stadtfernsehen in Schwedt konnte sich der Staat nicht erlauben. Also in dem Sinne, dass da das Meinungs- und Machtmonopol des Staates angegriffen wurde. Und sowas war natürlich nicht erlaubt in der DDR.
Das Schwedter Stadtfernsehen, ein Kapitel des Buches Verbaute Träume, erschien im Christoph Links Verlag 2006, 39,90.